Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich freue mich sehr, heute mit euch im Johannesevangelium weiterzumachen. Und ich möchte nochmal auf das eine Lied hinweisen, King of the World. Da heißt an einer Stelle: Ich habe so eine Schachtel gemacht, da habe ich Gott reingesteckt und so ist Gott jetzt für mich. Das wird so am Rande so mit das Thema sein, um das es heute geht. Die Heilige Schrift, was wir eben gesungen haben, zeigt uns, wie Gott ist. Die Schrift sagt zum Beispiel, dass Gott unwandelbar ist. Er ist immer derselbe. Das steckt in seinem Namen im Alten Testament drin, wo er sich als Jahwe vorstellt. Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Man könnte auch sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Man kann das gar nicht übersetzen genau. Oder der ewig Seiende. Ich werde sein, der ich sein werde, der ewig Seiende. Und das bestätigt Jakobus in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 16 und 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Gott bleibt. Gott ist immer der gleiche. Und daher müssen wir uns fragen, warum unser Gottesbild oft so unterschiedlich ist. Wie kommen wir eigentlich zu so vielen unterschiedlichen Vorstellungen von Gott? Der Gott des Alten Testaments ist der gleiche Gott wie im Neuen Testament. Und dieser Gott hat sich auch nicht zu Beginn der Kirchengeschichte damals verändert. Und er hat sich auch nicht während der Kirchengeschichte verändert. Und er ist auch heute derselbe. Das schreibt der Hebräerbriefschreiber: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Jahwe ist sein Name. Und dennoch verrät uns ein Blick in die Gemeindegeschichte, und ich muss jetzt einen kleinen Umweg mit euch gehen, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ein Blick in die Gemeindegeschichte durch die Jahrhunderte verrät uns, dass sich dieses Gottesbild dennoch immer wieder geändert hat, immer wieder gewandelt hat. Das war schon immer so, dieser Wandel, und er ist auch heute noch da. Wir haben nicht mehr das gleiche Bild von Gott. Und wir halten daher umso klarer fest, dass die Schrift, wie wir es eben gesungen haben, die Heilige Schrift eindeutig lehrt, dass sich unser Gott niemals ändert. In seinem Charakter nicht, in seiner Meinung nicht und in seinen Plänen nicht. Der Pastor R.C. Sproul hat es mal so formuliert, ich habe euch das mal mitgebracht, das Zitat: Wir können Gott nicht verändern. Gott ist unveränderlich. Wenn also Veränderung notwendig ist, dann muss sie in uns selbst stattfinden. Wir müssen prüfen, wir müssen gucken, wo wir stehen. Das möchte ich mit euch heute tun. Also bevor wir jetzt gleich ins Johannesevangelium einsteigen, möchte ich zu Beginn ganz kurz skizzieren, wie das Gottesbild zur Zeit ein wenig aussieht. Nicht dogmatisch, aber so ein Durchschnitt in Gemeinden. Immer mehr prägt eben nicht mehr die Schrift unser Bild von Gott, sondern unsere Kultur, unser Leben, unsere Lebenserfahrung, unsere Wünsche, unser Verständnis von Gott und wie Gott ist bzw. zu sein hat, in unserer Schachtel, in unserer Box, wie wir ihn uns gestalten. Inwiefern geschieht das? Sehr zentral geht es im Glauben heute verstärkt um dies: Es muss mir was bringen. Es muss mich fördern. Sonst bin ich raus. Und die Vorstellung unseres Gottesbildes geht in diese Richtung. Zum einen sehnen wir uns nach einem Gott, der uns nahe ist, der sanft mit uns umgeht, der uns begleitet, der aufbaut, der beruhigt, der tröstet und leitet. Und Gott soll tolerant sein, er soll nachsichtig sein. Das ist unsere Box, wie wir uns Gott gestalten, nach unserem Bild. Und andererseits ist Gott auch ein Gott des Überflusses, der seinen Reichtum wie einen warmen Segen über uns ergießen soll. Erfolg, Sicherheit, Karriere, am besten Lotto gewinnen, ein sorgenfreies Leben ohne Krankheit wäre optimal und bitte vor allem kein Druck, kein Leiden. Und viele denken, das ist es, was Gott für uns auch will. Und das möchte ich heute mit einem Fragezeichen versehen. Wie sind wir zu so einem Bild dahin, wie sind wir zu diesem Bild hingekommen? Auch in der Gemeinde. David Wells beschreibt das in seinem Buch, das ich zurzeit so am Rand ein bisschen lese, das heißt Gott im Zentrum. Er sagt, wie ist das geschehen? Gott verschwindet in unserem Inneren. In unserem Inneren. Das heißt, Gott ist nicht mehr auch vor mir, der mich objektiv beurteilt und betrachtet, der mein Leben objektiv von außen beurteilt, sondern Gott ist nur noch in mir. In mir. Gott ist nicht mehr der, der auch von außen an mich herantritt, vor dem ich eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Nein, Gott ist nur noch in mir. Er schreibt, dass dieses innerliche Denken das Produkt von mindestens zwei fundamentalen Veränderungen ist. Und das ist entstanden in den 60er Jahren bis heute. Das ist nicht so passiert, das ist schleichend gekommen. Er sagt, erstens haben wir die alte moralische Welt, in der Gott transzendent und heilig ist, hinter uns gelassen. Wir haben sie ersetzt. Stattdessen haben wir eine psychologische Welt geschaffen, in der Gott ausschließlich immanent, also unsichtbar in uns ist und liebend ist. Schleichender Prozess. Gott ist in mir und immer bei mir. Und das ist das neue Paradigma, das ist so der Schlüssel, die Grundlage, nach dem wir nun alles andere in unserem Leben beurteilen, auch unser christliches Leben. Das ist die Grundlage, das ist das neue innere Weltbild von uns Christen. Und zweitens, wir begreifen uns selbst nicht mehr nur im Kontext einer gefallenen menschlichen Natur, die erlöst werden muss, sondern nur noch im Kontext des Ichs und was ich jetzt brauche und was ich jetzt will und was ich jetzt erwarte. Und die größte Verlorenheit ist also nicht mehr meine Distanz zu diesem heiligen Gott, sondern mein Leben hier. Das ist die größte Verlorenheit. Ein Leben, das mir nicht gelingt, in dem ich verletzt werde, in dem ich gescheitert bin, beruflich, finanziell, es nicht packe. Und da wird Gott mir helfen. Meine Box. Habe ich mir designt. Das ist der Nabel der Welt, das Ich. Und dazu kreieren wir und gestalten wir uns unseren Gott. Und daher denke ich, es ist kein Wunder, dass wir heute dazu neigen, das Leben, die Wahrheit oder moralische Fragen auf ganz unterschiedliche und individuelle Weise auch zu beurteilen und zu bewerten. Jeder hat so sein eigenes Gottes- und Weltbild und Gemeindebild und Glaubensbild. Jeder hat so sein eigenes. Gott ist ja in mir. Jeder hat seine eigenen Lebens- und Glaubensanschauungen, seine eigenen Träume, Ziele und Wünsche, die genauso gültig sind wie die aller anderen. Und da hat jeder halt auch ein Recht auf seine eigene Version der Realität, auch der christlichen Realität. Und da verschwimmt alles. Ich hoffe, euch fällt das ein bisschen auf, wo wir unterwegs sind, gerade in der Gemeindelandschaft. Gott wird ins Innere verlegt. Gott hat mir das so gesagt, ich fühle das so, das ist mir so am nächsten. Wenn du innerlich was anderes denkst und glaubst, dann ist das auch okay. Jedem sein Bild von Gott. Und das ist tatsächlich so, keine von außen kommende Autorität ist ja gern gesehen, oder? Und daher, Gott findet man im Inneren, in den persönlichen Eingebungen, in den persönlichen Intuitionen, all da ist Gott zu finden. Es gibt also keine absoluten moralischen Werte von außen, von denen Menschen kritisiert werden könnten. Und wehe, wenn das einer tut. Und wehe, wenn das einer tut. Und dann noch mit einer objektiven Wahrheit auftritt. Wer das anders sieht, das ist einer, der stört. Und ich sag mal, der bekommt Gegenwind auch innerhalb der Gemeinden und der bekommt Verfolgung in der Welt. Ich habe so einen Eindruck, da laufen wir zu als Gemeinde. Und da ist der Text, den wir gleich betrachten werden, so wichtig, was Jesus da sagt. Da müssen wir nochmal genau hinhören. Versteht ihr, was hier passiert? Ich möchte euch ein bisschen wachrütteln. Wir neigen dazu, Gott nur noch in einen inneren Therapeuten zu sehen. So, weil wir uns auch am meisten nach Trost, Heilung und Inspiration sehen. Das ist das, worauf wir gucken. Also suchen wir bei ihm nach der Erfüllung dieser Bedürfnisse, die uns am nächsten sind. Meine Box, da ist Gott drin. Und genau das erwarten wir dann auch, wenn wir einen Gottesdienst besuchen. Ich kann mich noch erinnern, hier in dieser Halle, da stand ich da vorne, da hat mir jemand gesagt, ich komme her, um mich ermutigen zu lassen. Ich will am Sonntag keine Ermahnung hören. Das ist in mir, das ist in uns, das wollen wir. Und ich habe so manche Gespräche erlebt mit anderen Christen, die haben mir sinngemäß gesagt, Gott wird ja wohl nicht wollen oder erwarten, dass ich Single bleibe, dass ich bei meinem Ehemann, bei meiner Ehefrau bleibe, obwohl wir uns nur noch annerven, dass ich mich bei meinem Stress, den ich habe, auch noch einer Gemeinde verbindlich anschließe. Gott wird ja nicht wollen, dass ich meinen Job oder meine Karriereaufgabe gebe. Gott wird noch nicht wollen, dass ich leide. Das ist unsere Box. So sehen wir Gott. Und wenn man dem nicht so ohne weiteres zustimmt, dann ärgert das. Dann ist das ein Skandal. Das ist so ein bisschen das Predigtthema. Ich habe es hier mal so mal mit dem Fragezeichen noch hingestellt. Bleiben? Auch im Leiden? Heute noch? Fragezeichen. Das ist nicht das durchgängige Bild von Gott. Gott soll uns innerlich trösten, erheben, inspirieren und leicht verdaulich sein. Wir wollen nicht, dass der Sonntagmorgen auch noch in Arbeit ausartet, auch wenn es ja nur gedankliche Arbeit im Moment ist. Die Praxis kommt ja noch. Das wollen wir nicht. Der Sonntag soll nicht so etwas werden, das uns Anstrengung und Konzentration abverlangt. Ich will ermutigt werden. Ich möchte getröstet werden. Am Wochenende brauche ich Erholung. Da kann ich das nicht nur brauchen. Schön, dass ihr hier seid. Weil der Text heute, den hat Jesus gesprochen zu seinen Jüngern, der wird uns sehr herausfordern. Es sind auch nur 4 Verse, die ich heute mit euch betrachte. Hat mit der Zeit erstmal nichts zu tun, wie lange es dauert, aber 4 Verse. Aber die haben so in sich, wo ich sage, da nehmen wir uns einfach Zeit, mal hinzuhören. Die Worte, die Jesus hier sagt, in Johannes 16, seinen Jüngern im Johannesevangelium, die passen nicht in unsere Zeit, auch nicht in unsere Gemeindezeit. Vielleicht würdet ihr heute Morgen auch lieber andere Worte hören. Aber das ist das, was er gesagt hat. Ich möchte sie euch lesen, bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese 4 Verse aus Kapitel 16 im Johannesevangelium. Die ersten 4 Verse. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Soweit die Worte von Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns deine Worte erklärst, weil sie passen nicht in unsere Zeit, sie passen nicht in unser Gottesbild. Aber wir wollen uns an deiner Schrift orientieren und von daher bitten wir dich um deine Leitung jetzt in den nächsten Minuten, damit wir verstehen, was du meintest, damit wir bleiben, treu sind bis zum Ende. Amen. Amen. Ich nehme mich nochmal mit, wo wir gerade sind. Jesus und seine Jünger, sie sind also nicht mehr in dem Obersaal, sie haben diesen Saal verlassen, sie sind unterwegs durch Jerusalem. Wahrscheinlich kamen sie gerade vor kurzem an einem Weinberg vorbei und Jesus sieht ihn und lehrt seine Jünger im Blick auf 3 wichtige Beziehungsfelder in Kapitel 15. Wir haben das betrachtet, ich skizziere das nochmal. Kapitel 15, er lehrt sie im Blick auf ihre Beziehung zu ihm. Er sagt, ihr müsst in mir bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Und dann etwas weiter lehrt er sie im Blick auf ihr Miteinander. Er sagt, bleibt in der Liebe zueinander. Er redet hier zu seinen Leuten. Und im Blick auf ihr Hiersein mitten in dieser Welt sagt er, ihr werdet in der Welt Gott bezeugen und ihr werdet dafür gefeiert werden. Ihr werdet dafür gehasst werden, hat er gesagt. What? Unerträglich, diese Perspektive, oder? Unerträglich. Was ist das für eine Lebensperspektive? Das hat er ihnen aber gesagt. Also setzen wir anstatt Fragezeichen, ich habe mich doch entschieden, da Ausrufezeichen hinzusetzen. Bleibt, auch im Leiden, bleiben. Es ist etwas, was er uns sagt, uns befiehlt, wir sollen bleiben, egal was kommt. Und dieses Bleiben im Leiden, das müssen wir wieder neu hören. Gerade in unserer Zeit, in der wir leben, weil wir auf eine Zeit zugehen, die für uns nicht leichter wird als Gemeinde. Und für dich als Christ nicht leichter wird. Jesus knüpft hier an das gerade vorher gesagt an und erweitert es nun. Er beginnt so, Vers 1. Da kommt er. Dies habe ich zu euch geredet, warum? Damit ihr nicht Anstoß nehmt. Was ist mit dies gemeint? Damit meint Jesus seine vorangegangenen Worte über den Heiligen Geist. Wir haben das vor ein paar Wochen gelesen, über die Verfolgung und den Hass der Welt, den die Jünger erleben werden und über das Zeugnis der Gläubigen. Das habe ich alles euch vorher gesagt, sagt er hier in Kapitel 16. Warum war das wichtig, dass Jesus seinen Aposteln das im Voraus sagt? Einige Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, weil falsche Vorstellungen vom Glaubensleben Frust erzeugen. Das tun sie wirklich. Die erzeugen Frust. Ihr wisst, wann und wie Frust entsteht? Schon mal Frust gehabt? Kann ich mal ein Nicken oder ein Dementieren sehen? Habt ihr schon mal Frust erlebt? Okay. Frust ist nicht schön. Aber Frust kommt dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden oder wenn es anders kommt als gedacht, dann ärgern wir uns. Wenn Versprechen nicht eingelöst werden, wenn Zusagen nicht gehalten werden, dann nehmen wir irgendwann mal Anstoß an dem, der so etwas gesagt hat. Und dann könnten wir auch Anstoß nehmen an dem, was Jesus sagt. Aber Jesus macht hier keine unlauteren Versprechen. Er verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel. Er malt uns keine rosige Zukunft vor Augen. Er redet im Voraus das, was wir wissen müssen, um nicht frustriert zu werden, wenn es kommt. Er sagt es uns, ob es uns gefällt oder nicht, damit wir nicht gefrustet sind, uns nicht ärgern, nicht Anschluss nehmen, so wie er es hier sagt. Wenn es passiert und du dann im Glauben aufgibst, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aus der Aussage, Gott kann doch nicht wollen, dass ich krank werde, arbeitslos werde, leide und so weiter, wird dann nämlich schnell, wenn es dann doch passiert, wie konnte Gott nur zulassen das? Kennt ihr den Frust im Christsein? Völlig irritiert, völlig von der Bahn. Damit habe ich nicht gerechnet. Schaut, wir brauchen ein klares Bild von Gott, von seinem Charakter, von seinem Plan und von dem, was er denen gesagt hat, die ihm nachfolgen. Und genau davon hat Jesus hier in einer beeindruckenden Ehrlichkeit gesprochen. Das tut er hier. Er offenbart seinen Jüngern, dass, wenn er weg sein wird, er bereitet sie auch genau auf diese Zeit vor, wenn er wieder bei seinem Vater sein wird, dass sie abgelehnt werden. Sie werden nicht gefeiert. Und Ablehnung erzeugt Frust. Niemand mag es, abgelehnt zu werden. Du auch nicht, ich auch nicht. Keiner will abgelehnt werden. Aber Jesus sagt, das wird passieren. Ablehnung erzeugt Irritation, erzeugt Ärger und das ärgert. Jesus sagt, ich habe euch das vorher gesagt, damit ihr euch nicht ärgert. Deshalb redet Jesus so offen und ehrlich vom Preis der Nachfolge, den die Apostel zunächst mal zahlen werden. Er sagt ihnen, dass sie, und ich Klammer auf und wir, Klammer zu, nicht überrascht sein sollen, wenn sie Leiden und Verfolgung erleben wegen des Evangeliums. Jesus hat sie vorbereitet, um ihren Glauben zu stärken, damit sie bleiben, auch im Leiden. Das hat er vorher schon getan. Ich möchte euch zwei Stellen lesen aus Kapitel 13, Vers 19. Da hat Jesus gesagt, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Oder Johannes 14, 29. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ihr bleibt. Nicht irritiert werdet. Ärgert euch das, was Jesus hier sagt im Blick auf Nachfolge? Dass Verfolgung ein Thema sein wird im Blick darauf, dass die Welt uns hassen wird, ablehnen wird. Wisst ihr, wo das Wort nochmal vorgekommen ist? Im Johannesevangelium, es kommt nur an zwei Stellen vor, dieses Wort. In Johannes 6, wir haben darüber gesprochen. War eine beeindruckende, deutliche Predigt von Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und danach sind viele weggegangen. Und Jesus fragt sie, ärgert euch das? Johannes 6, 61. Viele sind nach der Predigt in Johannes 6 von Jesus weggegangen. Sie sind nicht geblieben. Sie haben sich zu sehr geärgert über das, was er von sich gesagt hat. Weg sind sie gerannt, weil ihre Vorstellungen vom Messias andere waren. Zuerst, hurra, Brot des Lebens, wir haben alles, was wir haben. Und dann, doch nicht. Doch nicht, hurra. Wir haben darüber gesprochen. Gott, Jesus verwendet hier das Wort für Anstoß nehmen. Im Griechischen heißt es skandalizo. Steckt das Wort Skandal drin. Und das kommt in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, sehr, sehr häufig vor. Im Johannesevangelium nur zweimal. Johannes 6 und hier. Johannes 6 sagt er, ist es für euch ein Skandal, dass ich euch das sage in dieser Ausschließlichkeit, dass ich das Brot des Lebens bin. Und hier sagt er, ich will nicht, dass das, was auf euch zukommt, für euch einen Skandal auslöst, ihr 12 oder 11 waren es noch zu dem Zeitpunkt. Schaut, seine Warnung sollte dafür sorgen, dass sie sich nicht ärgerten, dass sie keinen Anschluss nehmen sollen. Das bedeutet das Wort Skandalizo. In Johannes 6 sind viele gegangen, aber hier in seinen 12 Aposteln redet Jesus, dass seine Offenbarung im Blick auf ihre Zukunft sie nicht dahin bringen wird, dass sie sich ärgern und auch weggehen, sondern sie werden bleiben. Und genau das haben sie getan, werde ich euch nachher noch was zeigen. Sie sind geblieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es sieht doch so aus, dass Jesus nicht will, dass die Jünger Verfolgung ausgesetzt sein würden, ohne zuvor das von ihm gehört zu haben, dass es so kommen wird. Ich weiß nicht, ich male jetzt ein bisschen, jetzt nichts Inspiriertes, aber ich stelle mir vor, als sie dann später Verfolgung und Druck tatsächlich erlebten und dann im Knast, vielleicht kurz vor dem Tod standen, gesagt haben, hey, er hat es vorausgesagt. Nichts passiert hier einfach so, er hat es uns vorausgesagt, alles ist im Plan, lass uns durchhalten, lass uns bleiben, nichts Unvorhergesehenes passiert hier. Das steckt doch dahinter. Er hat es uns gesagt. Wir werden abgelehnt, er hat es uns gesagt. Können wir das auch einüben, wenn wir unter Druck kommen, diesen Satz? Alles normal, alles im Plan, er hat es uns vorausgesagt, ich werde bleiben, auch wenn es schwer ist. Kannst du den Satz sagen? Er hat es uns vorausgesagt. Ich bleibe. Wie hat er gesagt? Er sandte diese Apostel in der Tat wie Lämmer inmitten unter die Wölfe. Lukas 10. Hätte Jesus sie nicht so vorbereitet, hätten sie Anschluss genommen. Aber er bereitet sie vor, damit sie sich nicht ärgern. Nicht, dass wir sagen, jetzt bin ich aber überrascht, weil das hier so läuft. So viel Druck im Christsein, Verfolgung auch noch, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn wir die Schrift lesen, können wir das nicht sagen. Rechnen wir damit, hören wir genau zu, was Jesus sagt und lehrt, damit wir ein klares Bild von ihm bekommen und auch behalten und daher bleiben. Jetzt lesen wir noch konkret, was das zunächst für die Apostel bedeutet hat im Vers 2. Etwas, was wir wieder neu erkennen sollen, wenn wir über Gott nachdenken und wenn wir über ihn sprechen. Gottes Plan mit dir und mit dieser Welt für seine Ziele beinhaltet Leiden durch Verfolgung. Es passiert nicht einfach nur so. Und spätestens hier, glaube ich, sind wir am Punkt angekommen, wo es in den Ohren wehtut, oder? In einer Spaßgesellschaft, in der wir leben, umgehst du nicht so sehr in deinem Leben wie was? Leiden. Leiden. Alles nur nicht leiden. Und wenn die Prognose danach aussieht, dann doch lieber nichts wie weg. So ticken wir zurzeit. Auch Christen. Das kann Gott nicht wollen. Die Welt ist voller Möglichkeiten, sogar Gemeinden kann ich mir ausruhen, wenn ich in meiner jetzigen leide. Jeder versucht zu leben und eins versuchen wir dabei auszuklammern und zu umgehen. Und das ist Leiden. Wir wollen Spaß. Und wenn etwas keinen Spaß macht, dann bin ich raus aus der Nummer. Wie hätten diese Worte Jesu auf dich gewirkt zu Beginn deines Glaubenslebens? Er sagt in Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Was ist das für eine Lebensperspektive als Christ? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jünger damals dabei nicht auch geschluckt haben. Kannst du mir nicht vorstellen. Die wollten auch leben. Und wisst ihr, wer das ein paar Stunden später bewiesen hat? Petrus, als er Jesus verleugnet hat. Er hat Schiss gekriegt. Will er nicht. Ich will leben. Also wir sehen hier einige Aspekte in diesen paar Versen, also nicht alle, aber einige Aspekte der Verfolgung. Es sind Aspekte, die vor allem damals die Apostel zu Beginn wirklich erlebt haben. Und Jesus konkretisiert, was die neue Zeit, also Gemeindezeit, vor allem sie kosten wird. Er redet zu seinen Aposteln, die einen besonderen Auftrag bekommen haben damals. Nämlich sie sollten das Evangelium, was nur in Israel gepredigt wurde, jetzt auf einmal in alle Welt bringen. Und er sagt, sie werden euch ablehnen. Sie werden euch ablehnen. Ihr werdet verfolgt werden. Die Apostel damals haben damit begonnen, wenige Tage nach dieser Rede, das Evangelium weit über die Grenzen von Israels hinauszutragen. Und das ist die Perspektive, die ihnen mitgibt auf dem Weg. Alter Schwede. Was hätte das in deinem Leben gemacht, so am Anfang, so wo was neu ist? Der erste Riss ging tatsächlich dann durch die jüdische Gemeinde. Das erste Kennzeichen sagt, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Das erste. Religiöse Menschen werden das tun und sie würden verschiedene Methoden anwenden, um das Zeugnis der Apostel zu stören oder zu hindern. Wie? Sie werden aus der Synagoge ausgeschlossen. Aber das Wort ausschließen ist nicht das gleiche. Wer wurde noch ausgeschlossen? Wir haben das mal betrachtet. Der Blinde in Johannes 9, könnt ihr euch erinnern? Da hatten sie Angst vor, dass sie ihn aus der Synagoge ausschließen. Hier steht ein anderes Wort. In Johannes 9 ging es um den Ausschluss aus der jüdischen Gemeinschaft. Die strenggläubigen Juden, das war ein furchtbarer Gedanke, ausgeschlossen zu werden, also Mitgliedschaft gekündigt zu bekommen in der Synagoge. Aber hier in Vers 2 steht im Griechischen ein anderes Wort für ausschließen. Es bezieht sich mehr auf ein körperliches rausgeschubst werden. Also gewaltsam rausgeworfen zu werden, so wie Jesus das auch erlebt hat, weil sie ihn aus der Stadt rausgeschmissen hatten. Und das konnte dann auch oft zur Auspeitschung in der Synagoge führen, was auch den Tod zur Folge haben konnte. Und das deutet Jesus ja auch an, dass jeder, der euch tötet, jeder, der euch tötet, für so eine Perspektive, ne? Dieser Prozess des Rauswurfs wurde von den jüdischen Leitern in Gang gesetzt, um die traditionelle, formale und staatlich anerkannte Religion zu erhalten. Das werden sie mit euch tun. Ihr passt nicht mehr ins System. Der Gegensatz dazu bildet die scheinbar kleine, unorganisierte, unwissende und nicht ordinierte theologische Gruppe von Aposteln, die da hineingeschickt werden. Und wir lesen das dann in der Apostelgeschichte und dann noch in der weiteren Kirchengeschichte, dass gerade religiöse Verfolgung viele Märtyrer hervorgebracht hat, die ihr Leben für diesen Messias und sein Evangelium gelassen haben. Wie oft werden die wohl gesagt haben, hey, er hat es uns vorausgesagt. Alles im Plan, hier passiert nichts Unvorhergesehenes. Meint ihr nicht, dass sie sich an diese Worte erinnert haben? Werden wir uns an diese Worte erinnern, wenn es eng wird? Und ich vermute mal, es wird irgendwann enger. Und was tun die Verfolger? Es sind fromme Leute, sie rühmen sich sogar, dass sie ihre Taten im Namen Gottes vollbracht haben. Sie meinen, sie tun Gott einen Dienst. Wisst ihr, wer ein gutes Beispiel dafür ist, der das gemeint hat? Apostelgeschichte. Paulus. Der hatte wirklich gemeint, er tut Gott einen Dienst, als er die Gemeinde verfolgt hat. Paulus Zeugnis war dann, ich war ein Eiferer für Gott, als ich die Gemeinde verfolgte. Er war einer von denen, die es umgesetzt haben. Gott, es galt zuerst wirklich den Aposteln damals, die tatsächlich dann aus den jüdischen Synagogen rausgeworfen wurden. Aber ich möchte es ein bisschen erweitern. Nochmal dieses Wort, wenn wir uns das anschauen. Da steht Synagoge. Es kann aber auch sein, dass Jesus unter diesem Wort in Vers 2 auch die christliche Versammlung meinte, die von Feinden gesprengt wird. Beides ist möglich. Die Apostel und die Christen gingen nach ihrer Bekehrung aus diesen jüdischen Einrichtungen raus. Die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Synagoge ist eigentlich nur eine zusammengeführte Versammlung. Und das Wort Synagoge kann und wurde im NT auch für etwas anderes verwendet als nur für einen jüdischen Versammlungsort. Jakobus schreibt das. Wenn in eure Synagoge ein Mann kommt, und im Griechischen steht hier das Wort Synagoge, und es ist bemerkenswert, weil es sich eindeutig nicht auf eine jüdische Versammlung bezieht. Also Synagoge ist eine christliche Versammlung, die von Feinden gesprengt wird. Stell euch vor, jetzt kommt einer rein und sprengt unsere Versammlung. Das ist das, was Jesus hier sagt. Was werden sie tun? Das ist passiert in der Kirchengeschichte, das passiert zurzeit in der Kirchengeschichte. Wir sitzen noch nicht in Kinosesseln. Tut noch keiner. Schaut, aber warum müssen wir jetzt klären, ob wir bleiben, auch im Leiden? Weil wir jetzt darüber nachdenken können, in aller Ruhe. Und das tun wir heute Morgen, weil Jesus hier darüber lehrt. Er hat es damals im Voraus gesagt, damit sie sich darauf einstellen konnten. Und wir lesen es heute, damit wir uns darauf einstellen können. Ich frage mich, ob wir es tun. Jetzt ist die Zeit, in der wir darüber nachdenken können und es zum Ziel erklären können. Gott, ich will bleiben. Ich brauche deine Gnade und deine Kraft, aber ich will bleiben. Auch wenn es eng wird. Und es ist doch so, bei manchen Leiden hast du keine Wahl. Also, wenn du krank wirst, hast du keine Wahl. Wenn du gemobbt wirst, hast du keine Wahl. Wenn du alleingelassen wirst, wenn der nahe Mensch stirbt, du arbeitslos wirst, hast du keine Wahl. Das passiert einfach mit deinem Leben. Aber wenn du unter Verfolgung kommst und Druck erlebst wegen deinem Glauben, dann hast du eine Wahl. Dann musst du entscheiden, ob du bleibst oder ob du gehst. Bleiben oder verlassen. Deinen Glauben einstehen oder verleugnen. Bei Jesus bleiben oder weggehen. Da hast du jetzt die Wahl. Darüber kannst du jetzt nachdenken. Und dann spricht Jesus noch den Grund an. Die uralte Begründung für Verfolgung. Er sagt, sie kennen Gott nicht. Sie kennen Gott nicht. Und dies werden sie tun, Vers 3, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Und da geht die Frage nochmal zunächst an uns. Kennen wir Gott? Oder haben wir ein Bild von Gott, das in unserer Kultur und Gesellschaft ebenfalls gerne gesehen und gehört wird? So Gott als der Updater meines Lebens. Gott in mir, aber nicht jemand, der von außen auch an mich herantritt. Was ist unser Bild von Gott? Wir haben als Gemeinde und persönlich kein Problem, wenn wir das in der Welt sagen. Sagst du, super, toller Gott, will ich auch. Du kriegst Probleme, wenn du das andere sagst, was das Evangelium beinhaltet. Gott ist heilig, Gott ist real, Gott tritt von außen an dich heran und bringt dir eine objektive Wahrheit, dann hast du ein Problem. Wenn dich dein Umfeld bestätigt, kriegst du keinen Druck. Und ich glaube, wir müssen zukünftig noch klarer Position beziehen und nachdenken, was prasselt denn jetzt gerade so auf uns ein? Sexualethische Frage, eine ganze Genderfrage, also alles. Was ist unsere Position? Es geht nun auch nicht immer darum, immer dagegen zu sein. So Christen gibt es auch, zu denen will ich nicht gehören. Aber es geht sehr wohl darum, Gott wirklich zu kennen. Darum geht es. Und daher das zu sagen, zu vertreten, wie er das Leben sieht. Jesus betet in Johannes 17, da kommen wir noch hinten, Johannes 17, Vers 3. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist eine Frage, die geht uns an. Kennen wir Gott? Es geht darum, Gott zu kennen. Ein Bild von ihm zu haben, das die Schrift zeichnet. Nicht meine Box, die ich gemacht habe, wo Gott reinpassen muss. Damit tun sich viele Christen unwahrscheinlich schwer. Ja, aber hier. Und dann fahren wir uns in eine Endlosdiskussion. Die Beziehung zwischen dem Vater und Christus ist klar erkennbar in der Schrift. Als sie Jesus abgelehnt haben, haben sie deutlich gezeigt, dass sie den Vater nicht kennen. So behauptet das Jesus. Das haben wir im Johannes-Evangelium gesehen. Das haben wir durchweg gesehen und gelesen im Evangelium. Die Einheit zwischen Gott und dem Vater und Gott dem Sohn. Wer das ablehnt, hat Gott nicht. Und der Grund, warum Menschen dem Volk Böses antun werden, dem Volk Gottes, ist völlige Unkenntnis Vaters, als auch Unkenntnis dem Sohn gegenüber. Das, was Jesus hier sagt. Unwissenheit über die Person der Gottheit ist gleichbedeutend mit Blindheit. Ihr merkt, wir sprechen wenig über die Gegenseite Gottes, Satan, aber Paulus tut das sehr offen. Ich möchte es von daher auch tun. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 4, was ist denn in dieser Welt? Wer ist denn der Gott dieser Welt? Da schreibt er in 2. Korinther 4, Vers 4, in denen der Gott dieser Welt, und er meint Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihn nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Jesus sagte den Juden damals, wir haben das in Johannes 8 gelesen, dass sie dem Vater der Lüge glauben. All das. Und all das führt dahin, dass sie Christus verfolgt haben. Und was werden die zukünftig tun, als Christus wieder beim Vater ist? Sie werden seine Gemeinde verfolgen. Das ist das, was passiert. Das zieht sich durch die Kirchengeschichte durch bei denen, die diesem Messias nachfolgen. Das hat er gesagt in Johannes 15, Vers 20, haben wir letztes Mal gesprochen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Was denken wir, wie es wird? Er sagt uns das, damit wir uns nicht ärgern. Er sagt uns das, dass wir bleiben, dass wir nicht aufgeben. Was hilft uns also, um jetzt heute eine gute Entscheidung zu treffen? Und das ist der letzte Gedanke für heute in Vers 4. Wir müssen uns rückbesinnen auf die Worte Jesu. Das wird uns helfen, wenn wir unter Druck kommen. Nichts anderes. Deine kleine Box, wo Gott reinpassen soll, kannst du wegschmeißen. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Luther übersetzt dieses Wort, die Stunde, mit Zeit. Ich weiß nicht, ob du eine Lutherbibel hast, aber im Griechischen steht hier wirklich Stunde. Und in verschiedenen Handschriften steht sogar ihre Stunde. Ihre Stunde. Die Souveränität Gottes kommt auch hier wieder zum Tragen. Sie leuchtet auf. Er bestimmt die Stunde. Er regiert. Er weiß, was kommt und wann es kommt. Wenn ihre Stunde da ist. In Lukas sagt Jesus das direkt zu seinen Feinden. Dies ist eure Stunde. Und dort bezog sich eure Stunde auf die Stunde seines Verhörs und seine Kreuzigung. Es ist eure Stunde. Aber ihre Stunde hier in diesem vorliegenden Vers, in Vers 4, bezieht sich auf die nachfolgenden Verhöre, die kommen, und die Verfolgung der Apostel. Das ist ihre Stunde, nicht die der Apostel, sondern die der Welt, wo sie das mit den Aposteln tun. Die Zeit ihrer Verfolgung war noch nicht da, aber bald, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, kam die Verfolgung und die wuchs gewaltig an. Und vorausschauend sagt Jesus, was sie dann tun sollen. Was sollen sie tun? Dass ihr euch erinnert. Ich hoffe, erinnert euch an diesen Gottesdienst. Ich weiß, damit, da hat Jesus uns das gelehrt. Es wird kommen. Dass ihr euch erinnert. Wenn die Stunde gekommen ist, dass ihr euch daran erinnert. Und so wie Jesus in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, 25, seinen Jüngern sagte, wohin diese Welt geht, so sagt er ihnen auch hier persönlich voraus, was sie erwarten wird. Nur, dass dies nicht am Ende der Zeit sein würde, sondern bald, sobald er wieder bei seinem Vater ist. Apostelgeschichte. Das ist das, was er sagt. Das sollte ihre realistische Erwartung sein. Darf ich uns nochmal fragen, können wir das wieder einüben, auch damit zu rechnen, uns zurückbesinnen auf die Worte von Jesus? Wir werden sonst nicht bleiben. Wir werden weglaufen. Wir werden irritiert sein. Wir werden nicht zusammenstehen. Rückbesinnung auf seine Worte wird uns im Hier und Jetzt helfen, nichts anderes. Auch wenn wir unter Druck kommen, das Leben ist nicht mehr so gut wie mit uns meint, wie es im Moment noch läuft. Wenn wir verfolgt werden, ist das überhaupt noch eine Möglichkeit für Christen? Das kann Gott nicht wollen. Die Worte von Neuzeitpropheten können das nicht. Die versprechen uns das Blaue vom Himmel, was Gott angeblich alles für uns will und Gutes im Blick hat, etc. Wir denken, Wohlstand ist ein angenehmes Leben, das ist das, was Gott für uns will. Aber es ist eher so, dass dies der Gott ist, den wir gerne wollen. Das ist unsere Box. Jesus redet ganz anders. Also so nehme ich es wahr. Ich weiß nicht, wenn du den Text liest, was du rausliest. Jesus redet anders. Und gehen wir dem nach, besinnen wir uns zurück, was er gesagt hat, was er wirklich von sich gesagt hat und was wir erwarten sollten, wenn es kommt. Dass wir dann auch gemeinsam uns gegenseitig sagen, hey, er hat es uns vorausgesagt. Er hat es uns vorausgesagt. Werden wir uns das gegenseitig sagen? Wie kann ich also bei Christus bleiben, auch im Leiden? Vers 1 bis 3 sagen, er erkenne, dass es eine reale Wirklichkeit ist, dass wir aufgrund des Glaubens an ihn leiden werden. Und Vers 4, indem ich seinen Worten bleibe, er hat uns alles gesagt, damit wir nicht verzweifeln. Ist wichtig. Dieser Text, diese vier Verse sind wichtig. Diese Dinge waren von Jesus gesagt worden, bevor sie sich nach seiner Erhöhung, nach seiner Himmelfahrt bewahrheiten, als er noch auf der Erde war. Haben die Menschen ihn alleine verfolgt. Während seiner Abwesenheit, und das sagt er hier, wird man die Aufmerksamkeit auf die Seinen legen, bis die Menschen am Ende der Weltzeit wieder denken werden, sie haben die Gelegenheit, mit dem Lamm Krieg zu führen. Habt ihr schon mal Offenbarung 17 gelesen? Sie werden wieder mit dem Lamm Krieg führen, wo die Gemeinde nicht mehr hier ist. Das heißt, Jesus wartet mit dieser Information bis zum Ende seines Weges. Und er ist jetzt bald zu Ende. Er geht aufs Kreuz zu. Er weiß, was er tut und was er wann wie sagen wird. Er sagt, jetzt ist die Zeit. Vorher musste ich euch das nicht sagen. Jetzt. Er war gegenwärtig. Aber das wird sich bald ändern. Und wie Gott dann seine Jünger, seine Apostel in seine Größe schützen und führen wird in der Zukunft, darüber wird er ab Vers 5 reden. Schauen wir uns heute nicht mehr an, aber in 14 Tagen. was er tut. Er lässt sie nicht allein. Wenn Jesus weg sein wird, und da würde er mit ihnen noch sprechen. Mein Wunsch ist, dass wir das für uns festhalten. Wir können die Frage in diesen Raum heute stellen, und die sollten wir mitnehmen. Wie kommen wir darauf, wir könnten Jesus ohne Leiden nachfolgen? Wie kommen wir darauf? Wer hat das gelehrt? Wer sagt, Gott will nur Wohlstand und Reichtum und Gesundheit für dein Leben? Wer hat das gelehrt? Jesus nicht. Wieso meinen wir, dass uns alles in den Schoß fallen wird? Oder dass alles so entspannt und frei weitergehen wird wie bisher? Wie kommen wir darauf, dass nicht auch wir früher oder später schwierige Entscheidungen treffen müssen im Blick auf Nachfolge und das Evangelium? Wie kommen wir darauf? Wie kommen wir darauf, dass wir das alles nicht müssen irgendwann? Ich habe keine Ahnung. Nicht das, was Jesus sagt. Und wir halten fest, wir werden zu den Dingen aufgerufen hier in diesem Text, die unseren Mut eigentlich übersteigen werden, oder? Deswegen ist ab Vers 5 so wichtig, dass ihr in 14 Tagen wieder hier seid. Wir werden nicht allein gelassen. Wir werden nicht allein gelassen. Ich möchte das mit euch abschließen, dieses Thema, diese vier Verse, in denen wir auf die Apostel schauen, die ja diesen Weg als erstes gegangen sind, nachdem Jesus weggegangen ist. Und wie sich das sehr wohl in ihrem Leben bewahrheitet hat, was Jesus ihnen hier gesagt hat. In Johannes 6 sind viele angebliche Jünger, also Sympathisanten waren das eher, weggegangen. Aber bei seinen 12 Aposteln redet Jesus, dass sie seine Offenbarung im Blick auf ihre Zukunft nicht dahin bringen wird, dass sie gehen. Sie werden bleiben. Und ich möchte das kurz sagen, wie das geschehen ist. Schaut mal kurz auf diese Karte. Ich möchte euch nur die Apostel nochmal nennen, also einige. Zentrale Punkt Israel. Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, ist der einzige von den Aposteln, der einen natürlichen Tod gestorben ist. Alle anderen sind im Märtyrertod gestorben. Johannes ist irgendwann nach Kleinasien gegangen, Ephesus, und ist dahin gezogen bis zu seinem Tod, unterbrochen nur von seiner Zeit auf Patmos, wurde dann aber wieder zurückgebracht nach Ephesus. Und dort ist er im hohen Alter gestorben. Der einzige Apostel, dessen Tod in der Bibel beschrieben wird, ist Jakobus. Und zwar der Bruder von Johannes, der uns das Evangelium hinterlassen hat. König Herodes hat ihn mit dem Schwert töten lassen, können in Apostelgeschichte 12 nachlesen. Und dann gibt es einige Dinge, die in der Kirchengeschichte einfach überlieferungsmäßig weitergegeben wurden. Die meist überlieferte Zusammenfassung vom Tod von Petrus ist die, dass er in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde an einem Kreuz mit einem X. So wird gesagt. Matthäus ist als Märtyrer in Äthiopien an einer Schwertwunde gestorben, als Märtyrer, wegen seinem Glauben. Dann gibt es noch einen Jakobus, und zwar der Bruder von Jesus, war offiziell zwar kein Apostel, aber er war der Kirchenleiter in Jerusalem. Er wurde von der südöstlichen Zinne des Tempels hinuntergeworfen, 30 Meter in die Tiefe. Dann ist er aufgeschlagen, war noch nicht ganz tot, dann haben sie alle mit Keulen auf ihn rumgeschlagen. Bartholomäus, besser bekannt als Nathanael, war Missionar in Asien. Er hat das Wort Gottes auf dem Gebiet der heutigen Türkei bezeugt und wurde wegen seiner Predigten in Armenien gefoltert, gepeitscht und enthäutet, sagt man. Andreas, weiterer Apostel, wurde auch an einem X-förmigen Kreuz in Griechenland gekreuzigt. Man sagt, nachdem er von 7 Soldaten gepeitscht worden war, haben sie seinen Körper mit Hilfe von Schnüren am Kreuz festgehalten, um seine Qual zu verlängern. Und wisst ihr, was er gesagt haben soll? Nochmal, man sagt, Überlieferung. Er sagt, lange habe ich nach dieser glücklichen Stunde gestrebt und darauf gewartet. Das Kreuz ist vom hängenden Jesu Körper geweiht worden, überliefert worden. Der Apostel Thomas, er wurde während seiner Missionsreise nach Indien, wo er eine Gemeinde gründen wollte, mit einem Speer niedergestochen. Der Apostel Paulus wurde gefoltert in Rom und unter Nero im Jahr 67 nach Christus, sagt man, enthauptet, Überlieferung. Dann gab es noch den Matthias, der für Judas eingesprungen ist. Auch er wurde getötet in Äthiopien aufgrund seines Glaubens. Dort am Ende ist es gar nicht so wichtig, wie die Apostel gestorben sind. Wichtig ist der Fakt, dass sie für ihren Glauben sterben wollten und dabei geblieben sind. Das ist das Wichtige. Es geht nicht hier, was ist das Worst-Szenario. Sie sind geblieben. Ihr Weg ist, by the way, auch ein Hinweis für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten die Jünger es gewusst und sie wären nicht geblieben. Das machst du nicht für eine Lüge, oder? Ich denke, da können wir von ihnen lernen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir eine Entscheidung treffen, Jesus, wir bleiben bis zum Ende. Kommt ihr nach vorne? Und wir können von ihnen lernen, und wir müssen aber die Worte von Jesus ernst nehmen. Sarah wird einen Text noch lesen aus Hebräer, der uns ermutigt, das nicht zu ignorieren, was die, die begonnen haben, das Evangelium zu predigen, erlebt haben.
Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.